24. Kapitel. Neben Diamanten, herausgeholt aus dem reichsten Staubloch der Welt in Javaneng, bilden seit alters her in Botswana Rinderherden das Rückgrat der Ökonomie. Aber sie sind nicht bloß ein bedeutender wirtschaftlicher Faktor, sie gehören zum Lebensstil des Zwana-Stammes, und es vergeht kaum ein Wochenende, an dem nicht sogar Familien von in der Hauptstadt beschäftigten Politikern, Unternehmern, Wissenschaftlern ihren Pickup-Truck beladen, um viele hundert Kilometer nach Nordosten in die Einöde von Ganzi zu fahren, wo lange Drahtzäune wüstenhafte, von Dornenbüschen bedeckte Weidenflächen abtrennen. Hier traf Gertrud Steiner ihre Freundin Leinet Musora wieder. Margot Nischu hatte nach dem überraschenden Telefonanruf Leinets das Wiedersehen der beiden jungen Frauen in dieser entlegenen Gegend auf der Rinderfarm ihrer Familie arrangiert. Es war ihr sofort klar geworden, dass die simbabwische Fotografin in erster Linie Schutz brauchte. Sie selber war wegen der internationalen Konferenz nicht abkömmlich. Und so lernte Gertrud ihren Mann kennen und den Grund für das Chaos auf dem Hof der Nischus. Er betrieb nebenbei einen Autoreparaturbetrieb, eher als Hobby. Hauptberuflich flog er als Pilot kleine Maschinen eines kommerziellen Unternehmens, das weit abgelegene Farmen mit eiligen Gütern versorgte. Mit einer solchen Maschine landete Gertrud vor Sonnenuntergang im Buschmannland. Ihr war die ganze Zeit unklar, wie Leinet in diese Einöde gelangen sollte, die jetzt im abendlichen Licht eigentümlich reizvoll ihre tagsüber grelle Tristheit vergessen ließ. Lange, bizarre Schatten der dürren Dornenbuschvegetation ließen den wüstenhaften Boden unter der einfliegenden Cessna voller geheimnisvollen Lebens erscheinen. Dann, kurz vor dem Aufsetzen, sah Gertrud am Ende der Sandpiste das Flugzeug, an dessen Fahrgestell Schwimmkufen seitlich hochgeklappt waren und das mit laufenden Motoren darauf wartete, wieder starten zu können. Margot Nischu hatte in hektischer Geschäftigkeit die Initiative übernommen und der Fotografin keine Zeit gelassen, mehr über die Umstände von Leinets unerwartetem Auftauchen in Botswana herauszufinden. Schon nach wenigen Minuten hatte sie Gertrud freundlich, aber bestimmt den Hörer aus der Hand genommen und der Freundin am anderen Ende der Leitung in einer fremden Sprache offenbar eine Reihe knapper Weisungen gegeben. Nach Ende des Telefonats war Gertrud mit dem Dienstwagen der Informationschefin ins Hotel gefahren und am späten Nachmittag vom selben Wagen zum Flugplatz gebracht worden. Margot Nischu hatte sie eindringlich gebeten, in der Zwischenzeit nicht ihr Zimmer zu verlassen und auf keinen Fall Telefonate entgegenzunehmen. »Denken Sie daran, meine Liebe, Sie und Leinet sind da in ein ganz böses Spiel geraten.« Das Telefon hatte zweimal geklingelt. Die Freundin hatte erschöpft und bedrückt geklungen. Gertruds Sorge wuchs, als sie nach dem Ausrollen der Cessna in einem langsam herankurvenden Land Rover noch immer keine Spur von Leinet entdecken konnte. Fragend blickte sie zurück zum Piloten, der in der Kanzel sitzen geblieben war und die Motoren gar nicht erst abgestellt hatte. Er winkte ihr aufmunternd zu. Der Lärm seiner Maschine und des jetzt zum Start rollenden fremden Flugzeuges ließ eine andere Verständigung nicht zu. Gertrud rannte durch den wirbelnden Staub hinüber zu dem Wagen, der Schlag zum Beifahrersitz schwang auf und sie zog sich auf den hohen Sitz. Am Steuer entdeckte sie einen merkwürdig geschrumpften, gelbbraunen Mann, der kaum über das Lenkrad blicken konnte. Spärliche Haare auf seinem Kopf kringelten sich in winzigen Spiralen über einem faltenreichen, strahlenden Gesicht. Bevor sie noch die Tür zuziehen konnte, rief er etwas, das sich durch das Motorengeräusch wie »Pula« anhörte. Gertrud schaute ihn verwirrt an, dann zog sie ihre Umhängetasche auf den Schoß und begann nach ihrer Börse zu kramen. Als sie dem Zwerg schließlich ein paar Geldscheine entgegenstreckte, erwiderte er mit ebenso großer Verwunderung ihren Blick. Einen Moment später lachte er los. In klicksendem Englisch, seinen Lachanfall nur mühsam bezähmend, rief er schließlich, »Nein, nein, Miss, kein Geld! Pula, das heißt vieles bei uns. Das ist die nationale Begrüßung und so heißt auch der ersehnte Regen. Aber es ist auch das Wort für Geld. Kein Geld, Miss, aber herzlich willkommen. Pula, Pula!« Nun fiel auch Gertrud in das Lachen des alten Mannes ein, dessen runzliges Gesicht sich dabei in noch zahlreichere Falten zerlegte. Die Fotografin hatte soeben die erste Begegnung ihres Lebens mit einem Buschmann gemacht, einem Überlebenden jenes Volkes, das in der Kalahari-Wüste durch Jahrtausende Zuflucht gefunden hatte und in der modernen Entwicklung ohne Aussicht auf Erfolg, aber mit großer Zähigkeit seine Nische zu verteidigen suchte. Aber wie den Aborigines in Australien, einigen Bergstämmen in Papua-Neuguinea und etwa den Kayan auf der Insel Borneo, war auch diesen in den Wüstengebieten von Namibia, Angola und Botswana verbliebenen Resten des Buschmannvolkes nur noch das Interesse von Anthropologen und allenfalls einiger Menschenrechtler sicher. Die kunstvollen Darstellungen ihrer Vorvorväter von Jagdszenen und steinzeitlichen Zeremonien auf Felswänden und in Höhlen des südlichen Afrika hatten eine größere Chance, die Zeitläufte zu überstehen, als diese letzte Reflexion der an den Ursprung menschlichen Lebens erinnernden Buschmannkultur. Amüsiert beobachtete Gertrud Steiner den Versuch des kleinen Mannes, nun den Land Rover in Gang zu bringen. Er hatte, um die Pedalen zu erreichen, auf allen drei Fußhebeln hohe Klötze von eckig geschnittenem Reifengummi befestigt. Leise, fast unhörbar, kamen die unfasslichen Worte. »Wir haben ihn begraben am Ufer des Sambesi.« Leinet hielt, vornübergebeugt, ihr Gesicht in den Händen verborgen. Gertrud, unfähig, ihre Erschütterung in Worte zu fassen, strich immer wieder sacht über den bebenden Rücken der Freundin, deren Geschichte sie im Dunkel der Nacht auf der Veranda des Farmhauses bis zu diesem bitteren Ende angehört hatte. Sie hatte auch Jennifer kennengelernt, die, zusammengekrümmt und still dabei saß, jetzt aber besorgt den Kopf hob. Sie stand auf und raffte die lose über Leinets Schoß liegende Decke um den fröstelnden Leib der jungen Frau. »Es ist besser, wir lassen sie für einen Moment allein«, murmelte sie und lud Gertrud mit einer Kopfbewegung ein, ihr zu folgen. Die Fotografin legte für einen Moment ihre Wange an den Rücken der Freundin, dann erhob sie sich und stieg die drei Stufen hinab in den Garten. Jennifer wartete an einen Baum gelehnt und führte nun Gertrud weiter vom Haus weg. Dann war es Gertrud, die das Schweigen brach. »Sie muss sich dringend ausruhen, mein Gott, sie ist ja nicht mehr sie selbst. Es ist doch nicht ihre Schuld, dass die Operation viel zu spät kam.«
»Sie trägt ein Kind von ihm in ihrem Leib.«
»Leinet? Leinet ist schwanger?« Abrupt blieb die Fotografin stehen, dann wandte sie sich um, aber die Krankenschwester griff nach ihrem Arm. »Sie wird es dir selber erzählen, vielleicht noch nicht heute.«
»Sie hat irgendwie, durch diesen Mann, hat sie zu sich selber gefunden. Sie ist als kleines Mädchen beschnitten worden.«
Entsetzt hielt Gertrud den Atem an.
»Leinet«, stöhnte sie, und Tränen traten ihr in die Augen. »Ich hab das nicht gewusst.«
»Sie hat es selber nicht gewusst, Gertrud.« Sanft zog Jennifer die neue Freundin zu einer Bank, die sie im hinteren Garten entdeckte. »Sie hat mir nicht gesagt, was da in diesen Tagen auf der Flucht durch den Busch oder im Dorf ihres Onkels passiert ist. Er war eigentlich die ganze Zeit bewusstlos. Es ist mir ein Rätsel. Aber als wir darüber sprachen, während dieser Nächte in der Farmfestung, ist es mir klar geworden, dass er der Vater sein muss. Sie hat es eigentlich nie direkt bestätigt. Wird sie nach all diesen Strapazen? Sie braucht Schonung, ja. Aber sie hat sich vorgenommen, weiterzumachen. Jetzt erst recht. Sie will zurück nach Simbabwe. Sie will die Mörder von Eddington Matavire finden. Was genau war nach Ankunft dieses Ministers passiert? Leinet hat das alles nur angedeutet.«
Matavire hatte recht behalten. Max Matambo war auf seiner Seite. Es wäre nach der Landung des Flugzeuges auf dem Fluss beinahe zu einer Schießerei gekommen. Die Männer von dieser Regenbogenorganisation hatten plötzlich alle Jagdwaffen im Anschlag. Dann aber schrie der verwundete Ranger vom Zelteingang. Er hatte sich irgendwie von seinem Lager rausgeschleppt, als wir alle aus dem Zelt gestürzt waren. Jennifer hielt einen Moment inne, bevor sie es sagte. »Ich glaube, es war diese letzte Anstrengung, die ihn wirklich das Leben gekostet hat.« Das OP-Gerät war gar nicht mit dieser Maschine gekommen. Es kam erst eine halbe Stunde später mit dem Flugzeug, das die Rainbow Warriors gechartert hatten. Da war es zu spät. Eddie war schon tot. Die beiden jungen Frauen saßen auf der Bank vor sich, am anderen Ende der weiten Rasenfläche im fahlen Sternenlicht, die in ihrem Sessel auf der Veranda zusammengesunkene Gestalt Leinitz im Blick. Und Jennifer berichtete nun im Detail von den dramatischen Ereignissen am Fluss. Max Matambo, der Seniorminister, so erfuhr Gertrud, hatte längst loyale Mitarbeiter des Geheimdienstes auf die von Eddington Matavire aufgetane Spur gesetzt. So hatte er nach dem Verschwinden Matavires, ebenso wie Paul Mosora und Gertrud Steiner, aus dem Dorf der Maranke Vapostori die Nachricht vom Auftauchen des Verwundeten in Begleitung einer Frau erhalten und danach durch einen Agenten den Provinzgouverneur überwachen lassen. Als ihm dieser von der Verwüstung auf der Farm des Gouverneurs berichtete, stellte er sofort einen Zusammenhang mit der Anwesenheit der seltsamen Fremden her, die eine Jagdcamp-Erlaubnis für diesen Flussabschnitt ausgerechnet durch Befürwortung eines prominenten Vertreters der Sambesi Protection Society erworben hatten. Aber er war zu spät gekommen. Matavire war in seinen Armen gestorben. Jennifer berichtete, Matambo habe von einer Konspiration gesprochen, die schon weite Teile der politischen und militärischen Führung des Landes erfasst habe. Er sagte, er sei jetzt völlig isoliert. Man habe in geschickter Weise das Vertrauen des Präsidenten in ihn untergraben. Unter öffentlichem Druck sei dieser gerade dabei, die Untersuchung einer riesigen Korruptionsaffäre zu veranlassen, in die man ihn, Matambo, bereits verwickelt habe. In den kommenden Wochen und Monaten werde das Land schwere Erschütterungen erleben. Und dann wandte er sich an uns alle. Wir seien jetzt ganz auf uns alleine gestellt. Vielleicht sei es sein letzter Kampf, sagte er, nachdem Eddie noch in derselben Nacht begraben worden war. Gertrud hatte aufgehorcht. Eine Konspiration, die bis in weite Teile der politischen und militärischen Führung Simbabwes hineinreichte? Die Fotografin nahm nur noch mit halbem Ohr das Ende der Geschichte Jennifers wahr. Mit dem zweiten Flugzeug, das das OP-Gerät gebracht hatte, sei auch Leinitz' Bruder Paul mitgekommen. Die Maschine sei von ihm im Auftrag der Rainbow Warriors in Botswana gechartert worden und sie sei illegal im Tiefflug über dem Sambesi hereingekommen. »War das die Maschine, die heute Abend kurz nach meiner Ankunft von der Farmpiste abgeflogen ist?« Jennifer nickte. »Auf Weisung Matambos wurden Leinitz und ich im ersten Morgengrauen nach Gaborone gebracht. Und Paul? Hast du ihn nicht gesehen? Er war doch an Bord. Und hat er gewusst, dass ich kommen würde? Aber natürlich.« Jennifer druckste ein wenig. Dann entschloss sie sich, Gertrud einzuweihen. Paul wollte, dass seine Schwester hier bleibt, dass sie gar nicht erst eine Chance haben würde, so schnell wieder nach Simbabwe zurückzukehren. Er wollte auch nicht, dass sie dich trifft. »Wollte nicht, dass sie mich trifft?« Empört richtete Gertrud sich auf, aber die Krankenschwester legte ihr beschwichtigend die Hand auf den Arm. »Er hat es nur gut gemeint. Er hatte doch am Sambesi alles erfahren, was Leine durchgemacht hat, und ich habe ihm auch gesagt, dass sie schwanger ist. Weißt du, er macht sich große Sorgen.« Sie ließ Gertruds Arm los und faltete die Hände im Schoß. »Margot Nishu, du hast sie ja kennengelernt. Sie ist eine alte Bekannte von Leine. Sie hat diesen Unterschlupf hier organisiert, als Leinitz mit ihr telefonierte. Und außerdem, Paul hat weiter recherchiert. Er musste zurück nach Harare. Was hat er herausgefunden? Das hat er nur mit Matombo besprochen. Es reicht wohl weit zurück in die Zeit des Befreiungskampfes. Mehr weiß ich nicht. Diese Konspiration, sie hat mit dem Befreiungskampf zu tun? Ich dachte, es ist der Elfenbeinschmuggel. Das Elfenbein, ja, aber da ist mehr dahinter. Irgendwas aus der Vergangenheit, das mit dem alten Konflikt zwischen den Shona und den Dibele zusammenhängt. Ich weiß es nicht. Aber Paul weiß es? Und Matambo. Er hat die paar Soldaten, die er mitgebracht hatte, als Schutz im Dorf von Leinitz Vater gelassen, mit ihren Waffen. Dann wollte er nach unserem Abflug persönlich den Konvoi der Rainbow Warriors bis nach Harare begleiten, um sicherzustellen, dass sie unbehelligt das Land verlassen könnten. Gertrud schwieg. Sie sah hinüber zur Veranda, wo Leinitz, eingehüllt in ihrer Decke, offenbar eingeschlummert war. »Ich muss nach Harare«, schoss es ihr durch den Kopf. Und Leinet muss dabei sein. Vergessen war die eben noch so schmerzhafte Sorge um die Gesundheit der Freundin. Der dringende Wunsch, Stefan Sager doch noch zuvorzukommen, verdrängte ihre Gewissensbisse. Sie brauchte einen Plan.